Herzlich willkommen im Mantra-Podcast. Mein Name ist Johanna Hector und ich freue mich, mit dir in die Welt der höchsten Worte und Klänge einzutauchen. Obwohl ich schon lange Yoga übe und auch unterrichte, habe ich die Kraft und Schönheit der Mantras erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Mit meinen inspirierenden Gästen möchte ich dir hier ihre vielfältige Bedeutung, Wirkung und Klänge näher bringen. Ganz viel Freude beim Zuhören und Mitchanten. Radha Prema hat über 3 Jahre in Yoga und Bhakti Ashrams gelebt und dort ihre Liebe zu Mantras, Yoga und Ayurveda gefunden. Seitdem lebt sie in Berlin und teilt ihre Arbeit und Wissen als Mentorin für Frauen und in Kirtan- und Kakaozeremonien. Sie unterrichtet Bhakti-Ausbildungen und hält Räume für Heilung, Begegnung und spirituelle Selbsterfahrungen. Herzlich willkommen, liebe Radha. Sehr schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Danke für die Einladung, Johanna.
Möchtest du noch was ergänzen und über dich selber erzählen?
Also dieser Text, der hat schon so in den Grundzügen, trifft es den Kern, aber ja, die Zeit im Ashram hat tatsächlich sehr meinen Weg beeinflusst. Ich habe, anstatt nach der Schule dann studieren zu gehen, habe ich mich entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen und bin dann da auch geblieben. Und im Yoga-Ashram zu leben und dann auch in Bhakti-Ashrams zu leben, das ist ein ganz, ganz anderes Umfeld mit ganz anderen Einflüssen. Und ich bin ganz schön eingetaucht in die ganze Welt von Yoga und Mantra und Ayurveda. Und das hat mich total begeistert. Und ja, ich muss sagen, ich denke immer wieder mal darüber nach, dass mein Leben ganz, ganz anders aussehen würde, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich mich das nicht getraut hätte. Und bin total dankbar dafür, dass es so einen riesigen Einfluss hat und hatte.
Ja. Ja, voll schön. Ich musste gerade denken, wahrscheinlich geht es dir auch so. Ich höre das öfter, wenn ich so von meinem Yoga-Weg erzähle, dass Leute dann sagen, wow, was für ein Glück, dass du schon so früh dazu gefunden hast und nicht erst ja auf der Hälfte deines Lebens durch irgendeine Krise. Geht dir das auch so?
Ja, das stimmt. Bei mir war es halt auch so, dass ich sehr schnell ins Unterrichten dann gepusht wurde. Also ich sag mal, damals, als ich ins Ashram gekommen bin, ich war ja dann 19 oder mit 18 habe ich die Ausbildung gemacht und dann mit 19 bin ich eingezogen und habe dann auch schon angefangen zu unterrichten. Und das vom Ashram aus war es immer sehr eingeladen, aber natürlich hat man dann auch in den Seminaren dann eben Teilnehmer, die tendenziell doppelt oder noch älter sind. Und das war, ich würde sagen, überwiegend sehr positive Rückmeldung, aber ab und zu hatte ich auch das Gefühl, dass, naja, was soll ich denn jetzt diesen älteren Herrschaften oder Damen erzählen? Ich habe ja noch nicht wirklich so materielle Lebenserfahrung, aber gleichzeitig auch, wenn man dann mal wirklich ins Yoga reingeht und sich vergegenwärtigt, dass die Seelen auch wandern und auch Erfahrungen ansammeln über mehrere Leben, ist das dann wiederum gar nicht mal so, ja, so ein großes Wunder, sondern irgendwo ist es dann halt einfach so. Also für mich war es irgendwie ganz normal und selbstverständlich und total abwegig zu sagen, ich gehe jetzt studieren einfach nur, weil ich es machen muss, obwohl sich alles dagegen sträubt. Vor allem auch, was ich studiert hätte, war eben entweder was Körperbezogenes, wäre entweder Tanz gewesen, weil ich fast 10 Jahre lang wirklich leidenschaftlich getanzt habe, was dann eher dann Yoga wurde. Mhm. Oder es wäre was Gesundheitliches gewesen, sowas wie Medizin, was dann eher Ayurveda wurde. Also es war, wie so die Richtung stimmte schon, aber der Kontext war eben anderer. Und ja.
Ja, voll schön, dass du damals auch schon den Mut hattest, so auf dich und dein Herz und deine Intuition zu hören. Ist ja nicht einfach bei all dem, was so von außen dann an einen herangetragen wird.
Das stimmt, ja. Ich glaube, es hat auch ein ganz großes, also es war auf jeden Fall ein großes Geschenk, dass meine Mutter da mich hat machen lassen. Und ich glaube, auch vom Charakter war ich einfach schon immer so, dass ich total so straight war mit, ich will das jetzt machen und ich mache das jetzt. Und dann hatte ich irgendwie auch so eine Klarheit, dass das jetzt das Richtige ist. Und ich glaube, dann hat meine Mutter eher erst später gemerkt, ich glaube, die bleibt dann auch dabei. Und aber daraus wurde eine richtig erfüllende Selbstständigkeit. Und es ist aber auch so, dass wenn also wenn man die Erfahrung dann macht, in so einem Kontext zu sein, wo alle irgendwie, ich sag mal, relativ ähnlich ausgerichtet sind, wie in so einem Ashram, wo irgendwie alle so ein bisschen, sagen wir mal, so einen ähnlichen Knacks haben, dann fühlt sich das auch gar nicht mehr so absurd an, weil man in so einer kleinen, unter so einer kleinen Glocke irgendwie lebt und dann ist das so selbstverständlich.
Ja, stimmt. Was inspiriert oder bewegt dich denn jetzt aktuell besonders?
Also wir nehmen das jetzt gerade auch während der Rauhnächte und jetzt gerade tatsächlich die Rauhnächte. Also ich liebe wirklich sehr diese Zeit zwischen den Jahren, diese mystische Zeit, wo irgendwie ganz, ganz viel wie so neu geordnet wird. Und ich merke dann auch tatsächlich, dass ganz wenig Worte für mich übrig bleiben, also so im Austausch, im nach außen gehen, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz introvertierter Prozess und den genieße ich gerade total. Und das ist wie einfach nur ich, mein Räucherwerk, mein Altar, mein Harmonium und ja, meine kleine Höhle hier.
Ja, voll schön. Hast du ein bestimmtes Ritual für dich, also was du machst zu den Rauhnächten?
Also das Räuchern ist für mich gerade so das Wesentlichste. Ich habe jetzt dieses Jahr keine Wünsche oder Sonstiges aufgeschrieben, sondern vor allem täglich eine ganz andere Räuchermischung, meditieren, viel meditieren. Und was ich dieses Jahr habe, ist, dass ich jeden Tag einen Kakao trinke, den ich anders würze oder andere Sachen hinzufüge. Und ja, das ist gerade irgendwie auch total schön. Es ist irgendwie einfach. Ich merke das, wenn man sich dann so ein bisschen beschäftigt mit Rauhnächten, dann wird man direkt konfrontiert mit irgendwie so den typischen Ritualen, die man machen kann. Und ich merke das, das passt eigentlich gar nicht. Einfach nur still werden und lauschen, das berührt mich gerade total.
Ja, schön. Danke dir fürs Teilen.
Hast du ein Ritual?
Ja, ich mache tatsächlich das mit den 13 Wünschen aktuell. Auch die letzten Jahre. Dieses Jahr hat sich irgendwie spontan ergeben. Also ich habe, um die Wünsche zu formulieren, habe ich auch mein kleines eigenes Kakao-Ritual mir gemacht. Und das war irgendwie total schön. Und dann hat sich das ergeben, dass ich auch noch so Werte oder Qualitäten aufgeschrieben habe. Das heißt, ich habe einmal kleine Zettel, wo nur ein Wort draufsteht und dann noch die Wünsche. Und dazu räuchere ich auch immer und ja, mache eine Meditation und mache gerade viel Journaling einfach und genieße es auch immer wirklich. Also diese Zeit zwischen den Jahren ist für mich total so eine Ruhe, als wenn die Welt irgendwie stillsteht und ich liebe das jedes Mal da einzutauchen. Ich mache ja auch immer dann mein Handy aus für eine ganze Woche und merke, wie sich meine Sinne schärfen und wirklich irgendwie neue Bewusstseinsebenen aufgehen. Das ist total schön.
Schön. Ja, danke fürs Teilen.
Ja. Ja, und das Mantra singen hast du ja auch gesagt mit deinem Harmonium und ja, bei mir ist es Gitarre und das ist auch voll schön, da dann einfach ein bisschen intuitiver noch rangehen zu können. Also bei mir hat sich das jedenfalls so ergeben.
Ja.
Ja. Welches Mantra bringst du uns denn heute mit?
Ich bringe ein Kali-Mantra. Om Kali Om Mata Durga Devi Namo Namaha. Das ist ein Mantra, was mich schon sehr, sehr lange begleitet, mit einer Melodie, die auch in der Ashram-Zeit so entstanden ist und so gekommen ist und mich einfach seitdem begleitet. Und genau, als du gefragt hattest, welches Mantra, das war dann eben eins, von dem ich wusste, okay, das fühlt sich aufregend an, das hier mitzubringen und zu teilen, aber auch richtig und wichtig. Ich habe mit diesem Mantra einfach schon so unglaublich berührende Erfahrungen gemacht, sowohl für mich als auch in Gruppen und in großen Gruppen mit Frauen. Und merke einfach jedes Mal wieder, was für eine Kraft das hat. Und ganz besonders, wenn Frauen gemeinsam dieses Mantra singen und so richtig diese Wildheit im Ausdruck zulassen und richtig Lautstärke zulassen und die Perfektion loslassen und ja, das ist so das, was ich auch immer wieder mit reingebe, wenn ich dieses Mantra in Gruppen teile. Lass dich tönen und nicht einfach nur jetzt irgendwie eine Vorstellung, also dich an eine Vorstellung anzupassen, sondern wirklich, wie klingst du? Was ist jetzt dein Klang? Und wie will dieses Mantra jetzt klingen? Weil wir haben oft Kali-Mantras, was ja auch Sinn macht, die total so draufhämmern sozusagen. Mhm. Also so richtig draufhauen. Und die Melodie von mir, die ist eigentlich auch recht zart. Mhm. Also sie kann sehr, also sie ist sehr zart und sie kann natürlich auch richtig wuchtig sein und hat Kraft, aber hat eigentlich auch erstmal was Zartes. Mhm. Und ja, das habe ich auch auf so meiner eigenen Reise mit Kali auch immer wieder erlebt, dass diese unglaublich vielen Nuancen und Facetten, diese ganz unterschiedlichen Aspekte und auch was es auslöst in anderen Menschen, die nicht nur begeistert sind, ja. begeistert sind, sondern die entweder wütend kommen oder irgendwie empört sind oder also ich habe schon allerlei Reaktionen irgendwie auch dann bekommen von wegen, wie kannst du nur oder das geht auf gar keinen Fall und zugegebenermaßen nur von Männern. Mhm. Aber trotzdem spannend, irgendwie zu sehen, was sie macht, weil das, wer sich mit Kali auskennt, weiß, sie polarisiert oder sie hat auf jeden Fall eine einschneidende Qualität.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe mich ja auch sehr gefreut, als du gesagt hast, dass du gerne ein Kali-Mantra mitbringen würdest, hier als Erste im Podcast. Glaube ich, für mich auch 2024 das Jahr war bisher, wo Kali am stärksten in meinem Leben präsent war. Und es war so viel Transformation und ein wildes Auf und Ab teilweise. Und genau wie du aber sagst, ich habe auch irgendwie trotz der Härte und Schmerz und was da alles war, dahinter immer diese zärtliche Liebe auch gespürt. Und das finde ich auch sehr faszinierend. Also erzähl doch gerne noch mal ein bisschen was zu Kali und auch zu den einzelnen Silben des Mantras, wie wir die verstehen können.
Ja, super schön, was du gerade gesagt hast. Erstmal zu dem Mantra selbst. Om Kali, Om Mata. Kali als Anrede, auch als Mata, als Mutter. Als wie als Urschoß von allem. Durga Devi Namo Namaha. Wir haben ja im Herbst haben wir ja die Navaratri, die Feier, wo wir die verschiedenen Gestalten Durgas oder eben auch Devis verehren, wo es auch die verschiedenen Geschichten gibt, wie die Göttinnen entstehen. Und auch da haben wir in einer Nacht die Geschichte von Durga, die gegen Dämonen kämpft. Und ihre Shakti sich manifestiert als nochmal wie so konzentriertere Form, nämlich Kali, als richtig kraftvolle Form, die die Dämonen platt macht, die wirklich so eine, also die Durga sozusagen mit ihrer Shakti so in einer Kraft manifestiert, dass keiner mehr eine Chance hat. Weil Kali ja auch, wenn wir sie als Devi dargestellt sehen, sie wird meistens ganz schön rabiat oder eben auch richtig archaisch dargestellt, wie sonst keine andere Devi, weil die meisten anderen Göttinnen, Devis, die wir so sehen, die werden ja meistens entweder sehr, sehr hübsch dargestellt oder sehr anmutig, graziös. Also wir haben Saraswati ja meistens so ganz in weiß auf einem Schwan oder Lakshmi eben irgendwie in Rot oder in Rosa, irgendwie noch mit Lotusblut, Blüten und so weiter und Schmuck und allem drum und dran. Und Kali ist dann eben ein riesiger Kontrast zu dem Ganzen und wird meistens entweder richtig düster und dunkel dargestellt oder eben auch leicht bekleidet oder fast gar nicht bekleidet. Mit der Mala, die meisten Devis tragen bei ihr, ist die Mala eben mit den Totenköpfen um den Hals. Sie trägt die ganzen Dämonenköpfe, die sie erjagt hat, als Mala um den Hals, was dann die Perlen sozusagen sind bei den anderen und tanzt auf ihrem Gemahl, auf Shiva. Ne? Also sie als Form von Durga, die ja eben die Frau von Shiva ist, auf dem schlafenden Shiva und hat dann auch noch so allerlei Sachen in der Hand, entweder vielleicht noch in der einen Hand irgendwie noch den Kopf, den Schädel, den blutenden von ihrem, also ne, sehr, sehr archaisch, blutig, kriegerisch. Also sie ist die Verkörperung von diesem sehr, sehr wilden Archetypen, der wie so ganz radikal schneidet. Und was ich so besonders finde an Kali ist, dass sie das, was du gerade gesagt hast mit dieser liebevollen Güte oder mit dieser zärtlichen Liebe, die dahinter steckt, das ist auch das, was ich so wunderschön finde an dem, wenn man sich damit auseinandersetzt. Weil wenn man zu Kali singt, dann geht man die Bereitschaft ein, dass das genommen wird, was nicht dem Dharma entspricht. Mhm. Was nicht dem eigentlichen seelischen Ausdruck und der Bestimmung entspricht. Es wird genommen. Und das, da muss man auch die Bereitschaft für haben, weil die allermeisten Menschen, die man so in der Welt rumlaufend erlebt, halten eigentlich sehr gerne an allem Möglichen fest. Ich sicherlich auch an vielem, was mir nicht unbedingt dient, sei es materiell, seelisch, spirituell, emotional. Das Festhalten an eben dem, was adharmisch ist, also das, was nicht meinem seelischen Weg entspricht, das ist ja das, was Leidenschaft. Aber ich assoziiere eben, dass wenn ich das verliere, dass ich dann leide, aber der Kali nimmt das eben. Und Kali nimmt das, was nicht gehört. Und das ist teilweise auch, was ich auch jetzt bei dir, was du gesagt hast, rausgehört habe, das kann auch herausfordern, ich sag mal, diesem irdischen Ego, das kann Herausforderungen geben, dass man denkt, naja, aber ich hätte es eigentlich gern so gehabt, warum passiert es denn jetzt so, wie ich es mir gewünscht habe? Und bei mir war es auch so. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch in den letzten 2 Jahren auch sehr einschneidende Erfahrungen, die ganz, ganz fundamental anders waren, als wie ich es mir gewünscht hatte oder wirklich so, ja, auch direkt verbunden mit meinem Unterleib und meinem Körper, wo ich erstmal mich gefühlt habe, als würde mir irgendwas genommen werden und dann irgendwie bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, ich kann mich dagegen wehren, ich kann aber auch akzeptieren, dass es wahrscheinlich einen Grund hat, und warten, bis ich dann irgendwann später verstehe, vielleicht.
Ja, total. Für mich ist auch, also mir kommt immer das Wort Surrender und ich finde es, man kann es nicht so gut ins Deutsche übersetzen, aber das ist für mich einfach dieses Gefühl, so wie du sagst, es ist nicht die Veränderung, die wir uns selber bewusst aussuchen, und sich dem dann trotzdem hinzugeben und das anzunehmen und zu vertrauen, auch wenn ich es in dem Moment noch nicht verstehe, warum es gut für mich ist, später werde ich es sehen können und werde dankbar dafür sein können, hoffentlich irgendwann. Und ja.
Ja, es ist auch, ich finde es total spannend zu beobachten, was, ohne jetzt auch ein Konzept zu haben, die also Kali in ihrer Qualität in einem Mantra macht. Also ich sag mal, selbst wenn Menschen oder Frauen das Mantra hören und singen, selbst wenn sie gar nicht unbedingt so tief jetzt in der Materie drin sind, so von der Mythologie her, trotzdem öffnet es ganz anders den Ausdruck als andere Mantras. Also ich habe einmal auf einem so Festival Gathering in Berlin gespielt, da waren 70 Frauen zusammen, es war ein großer Frauenkreis sozusagen, 70 Frauen in einem großen Saal, und wir alle haben dieses Mantra gesungen. Das, ich muss sagen, das ist bis heute das kraftvollste Erlebnis, was ich mit diesem Mantra oder auch mit Kali hatte, dieses stampfende Frauen oder wirklich Frauen, die so richtig laut aus ihrer Brust so richtig brüllen oder einfach ganz viel Tränen, die fließen, und so viele verschiedene Punkte, die in einem individuell irgendwie angerührt werden können.
Ja.
Also das ist wie ein, das Mantra, das ist eine, ich sehe es gerne wie ein Nicht-Verneigen. Und Surrender, das, was du auch gerade gesagt hast, total. Also Hingabe, was bleibt anderes übrig, als mich zu verneigen und das darzubringen, alle Bemühungen, alle Erfolge und auch alle Misserfolge darzubringen. Das Spannende noch zu auch meiner persönlichen Beziehung zu dem Mantra ist, mein Weg hat angefangen oder ist einfach so verwurzelt und eingebettet in wirklich traditionelles Bhakti, Vaishnava Bhakti. Und viele, ich sage jetzt mal ein bisschen abfällig, vielleicht leicht dogmatische Krishna-Devotis, das waren meistens diejenigen, wo ich ganz starke Probleme hatte mit überhaupt dem Singen von Durga und Kali, weil da eine ganz, ganz große Angst ist vor dem Materiellen. Und ich hatte einmal ein schönes Gespräch auch mit einem Devoti, der hatte dann zu mir gesagt, er hatte auch erst wirklich ganz irritiert reagiert und wirklich fast schon vorwurfsvoll gesagt, wie kannst du sowas nur singen? Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen und ich meinte, du, ich glaube, Frauen haben da nicht so eine Angst davor, weil wir so verankert und direkt verbunden sind mit dem Materiellen, mit dem Gebären von Leben, sei es jetzt wirklich physisch oder eben auch metaphysisch. Der Schoßraum ist so wie so dieser Übergang und für mich auch so dieser direkte Übergang und die Verbindung mit Kalima, also wirklich mit dieser Qualität der Brücke zwischen dem Irdischen und dem Feinstofflichen und auch dem Transzendentalen.
Ja, und ich finde auch, es ist so wichtig, dass wir diese Räume schaffen und auch wenn eben Widerstände kommen und es unangenehm ist, aber das, finde ich, zeigt uns Carly ja auch so schön, dass es eben auch manchmal wichtig ist, da durchzugehen. Und gerade wie du sagst, es ist so eine Urkraft, die sich da entfalten kann und auch eben, dass wir Frauen uns erlauben, Wut auszudrücken oder nicht nur Frauen, auch Männer. Es ist generell, glaube ich, in unserer Gesellschaft einfach schwer, aber für Frauen noch schwerer, Emotionen wie Wut wirklich auszudrücken. Nicht nur zu Hause immer im stillen Kämmerlein oder runterzuschlucken, weil ja, wir sehen einfach in der Welt, was dann mit uns passiert, wenn wir diese Gefühle unterdrücken und sie brechen sich ja doch irgendwann Bahn und dann auf viel, viel zerstörerische Art und Weise. Und das wird ja in dem Zusammenhang dann auch oft von der Schattenqualität von Carly, oder das ist ja mit jeder Devi so, aber von dem Schatten gesprochen. Und ja, ich glaube, es ist so wichtig, dass sie einfach lernen, einen gesunden Umgang damit zu finden und auch diese Anteile von uns anzunehmen.
Absolut. Bei Frauen manifestiert sich das teilweise aber auch im Körper. Mhm. Und das ist auch das, was ich sehe und erlebe in meiner Arbeit, dass wenn Frauen nicht ihre Gefühle und ganz besonders auch die Wut und Trauer irgendwie auf ihrem Wege durch ihr System bewegen können, fühlen können oder ausdrücken können auf eine idealerweise nicht allzu destruktive Art, das ist so wichtig, dass sich das nicht in wirklich körperlichen Symptomen darstellt. Wir haben wirklich auch ganz klare Fakten, dass keiner so viel Autoimmunerkrankungen erleidet, wie Frauen das tun. Mhm. Und das sind meistens genau diese unterdrückten Gefühle wie Wut und Trauer, die sich dann gegen sich selbst richtet. Und allein schon deswegen ist es so ein grundsätzlich wichtiger Aspekt, ja, Raum zu schaffen. Definitiv, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch einmal zu den Silben des Mantras zurückkehren. Ich glaube, wir haben schon alles angesprochen, auch gerade den verneigenden Aspekt, den wir ja am Ende noch drin haben, Namo Namaha. Wie würdest du denn für dich selbst dieses Mantra in einem Satz formulieren? Auf Deutsch. Was bedeutet das für dich?
Du, ganz ehrlich, Johanna, das ist wirklich nicht meine Stärke. Ich bin meistens die, die eine Viertelstunde sprechen kann, um zu versuchen, die Essenz irgendwie rüberzubringen, weil für mich, das geht nicht.
Nee. Okay.
Das ist wirklich das, nee, Worte, deutsche Worte, die Worte meines Geistes, die sind nicht prägnant genug, um das Mantra in einem Satz zusammenzufassen. Das,
ja. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir in den Klang eintauchen und es auf der Ebene erleben.
Gerne, ja.
Super.
Oh,
Shema, vielen Dank dir. Wenn du zuhörst und noch länger die Stille nach dem Mantra nachspüren möchtest, kannst du natürlich jederzeit auf Pause drücken. Und ich habe für dich, Radha, noch eine letzte Frage. Welches eine Wort braucht unsere Welt gerade am meisten?
Fühlen.
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 Danke dir. Magst du ein bisschen teilen, was du alles Schönes anbietest, wo Menschen mit dir live oder auch online singen können und alles Weitere?
Ja, also ich teile zurzeit vor allem regelmäßig in Berlin die Kirtan- und Kakao-Zeremonien. Das heißt, alle, die gerne mal nach Berlin kommen wollen oder vielleicht sogar in Berlin sind, sehr, sehr herzlich willkommen. Und ansonsten unterrichte ich immer im Frühling und im Herbst Bhakti Immersions, also die Ausbildungen für Interessierte, auch für Anfänger oder Yogalehrer, die gerne Mantra singen und Harmonium spielen lernen möchten. Genau, das ist meistens in Berlin. Und ansonsten gibt es diesen Sommer auch noch einige Retreats mit mir. Es gibt im Mai das Frauenretreat Her Devotion, also ihre Hingabe, deutschsprachig ist es, etwas nördlich von Berlin Richtung Ostsee. Und genau, ansonsten gibt es noch im Sommer weitere Retreats, auch Frauenretreats, sowohl in Schweden als auch in der Schweiz. Und ja, ich freue mich riesig. Das ist immer ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, wenn Frauen so intensiv für ein ganzes Wochenende zusammenkommen oder für eine ganze Woche zusammenkommen und viel singen, viel Rituale machen, also ganz viel einfach ihr weibliches Wesen, den Körper nähren und ja, in dieser schönen Gemeinschaft sind.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Super, ich danke dir sehr.
Danke, Johanna.
War mir eine große Freude.
Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, dann abonniere ihn gerne und schreibe mir eine positive Bewertung. Du kannst mir auch auf Social Media folgen und dort einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge hinterlassen. Schreib mir auch gerne deine Wünsche für Mantras, die du gerne hier im Podcast vorgestellt haben möchtest. Und natürlich kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und somit immer als erste von meinen aktuellen Terminen, Retreats und Podcast-Folgen erfahren. Bis ganz bald zur nächsten Folge. Deine Johanna.